Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres AD-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg im wunderbaren Spital Männedorf am Zürichsee und Mitbegründer der viszeralchirurgischen Praxis Visceramed. Wie immer bin ich auch heute nicht alleine und werde in der heutigen Folge begleitet in der Moderation von meinem kongenialen Freund und medizinischen Partner, Professor Andreas Thalheimer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße euch alle an den Endgeräten. Freue mich, dabei zu sein.
Und nicht minder wichtig, weil die Patientenperspektive immer wieder einbringt, unser guter Freund und letztendlich Macher dieses Adi-Podcasts, Tarik Abunay.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann und vor allen Dingen, dass ich nicht der einzige in Deutschland lebende Teilnehmer bin.
Oh, immer dieser Hinweis schon auf das, was jetzt kommt, nämlich, dass wir unseren Gast begrüßen. In der heutigen Folge haben wir uns rechtlichen Beistand geholt, nicht weil wir ihn brauchen, sondern weil uns das Thema interessiert. Wir begrüßen Herrn Tin Werner in unserer Runde. Hallo Tin, wir haben uns auf ein Du geeinigt. Sei gegrüßt.
Guten Abend aus Frankfurt am Main. Hallo.
Hallo Tim.
Du bist dem einen oder anderen Patienten sicherlich schon ein Begriff, weil du dich in der Szene schon seit langer Zeit bekannt gemacht hast, in dem Themengebiet sich über oder um die rechtlichen Probleme von Patienten, die an Adipositas leiden, in Deutschland zu kümmern. Du bist in der Praxis der Kanzlei, das ist mir gerade schon passiert, also in der Kanzlei in Frankfurt ansässig, wo du dich schwerpunktmäßig mit dem Sozialrecht und hier dem Krankenversicherungsrecht beschäftigst. Da gibt's von Natur aus viele Berührungspunkte mit Patienten, die an Adipositas leiden. Ich nehme an, im Wesentlichen handelt es sich dabei um Kostenbutsprachen, so nennen wir das in der Schweiz, also die Übernahme von Kosten für metabolisch-bariatrische Operationen, aber mittlerweile wahrscheinlich auch für medikamentöse Therapien wie die GLP-1-Rezeptoranaloge und alles, was da kommt, oder eben auch Wiederherstellungsoperationen nach erfolgtem Gewichtsverlust. Ich fange mal mit einer offenen Frage an. Was sind denn so die Hürden, die dich im Alltag beschäftigen, wenn so ein Patient zu dir kommt und dich um Hilfe bittet?
Sage ich gerne was dazu, aber zunächst mal, ich glaube, man darf tatsächlich Rechtsanwaltspraxis sagen. Das sagt zwar keiner mehr, das ist aber ein korrekter Begriff, das hat man früher so gesagt. Ja, also um auf die Frage zu kommen, also tatsächlich ist es so, dass die Patienten, die ich vertrete, zunächst oder als ich angefangen habe, 2003, zunächst bariatrische Operationen benötigt haben. Damals war es eben noch so, dass der Patient nur mit einer Kostengutsprache, wie du Marco so schön sagst, überhaupt diese bariatrische Operation bekommen hat. Und da habe ich viele Jahre mit verbracht. Und nachdem dann klar war, dass diese Klagen praktisch alle zugunsten der Patienten und Patientinnen ausgegangen sind und noch diverse andere Dinge passiert sind, haben eben die Krankenhäuser dazu übergegangen, ohne diese Kostengutsprache zu operieren. Das war so ungefähr vor 9 Jahren, 2016 hat es angefangen. Und damit ist dieses Thema, danke, in Deutschland tatsächlich abgeräumt. Das heißt, die meisten Patienten, die eine klare Indikation haben, entweder regulär oder primär oder metabolisch chirurgisch, finden ein Adipositas-Zentrum, was sie ohne Kostenzusage der Krankenkasse operiert. Und wenn dann ein Streit darüber entsteht, das passiert aber nicht so häufig, dann ist das ein Streit zwischen dem Krankenhaus und der Krankenkasse. Diese Verfahren führe ich auch und für die Krankenhäuser und die laufen aber auch sehr gut. Also selbst wenn es da mal zu einer Klage kommt, setzen sich meistens die Krankenhäuser durch. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Evidenz so wahnsinnig hoch ist. Also im Zweifel fragt das Gericht einen unabhängigen Sachverständigen und der guckt dann in die Leitlinien und dann subsumiert er das unter den Fall und dann gibt ein Votum ab und das deckt sich in der Regel mit dem, was das Krankenhaus entschieden hat.
Darf ich da ganz kurz nachfragen? Ist das Thema Kostenübernahme für die primäre bariatrische Chirurgie tatsächlich vom Tisch in Deutschland?
Ist vom Tisch, ja. Also alle
Parteien. Aber gibt es eine klare rechtliche Grundlage? Oder macht man es jetzt einfach nur, weil die Sozialgerichte so immer für den Patienten argumentieren?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich gerne beantworte. Die klare Rechtslage gibt es schon immer und die hat sich auch nicht geändert. Die besagt nämlich, dass präoperativ der Patient mit der Krankenkasse keinen Kontakt aufnehmen muss, wenn vor ihm eine stationäre Krankenhausbehandlung liegt. Das war schon immer so und das bleibt auch so. Und in den frühen Jahren war es eben so, dass die Krankenhäuser ein bisschen Angst hatten um ihren Vergütungsanspruch und dann als Krankenhaus von den Patienten das sozusagen gefordert haben. Die Rechtslage ist immer gleich. Vor einer stationären Krankenhausbehandlung wird die Krankenkasse nicht mit ins Boot geholt, will sie auch gar nicht.
Egal ob Adipositas-Operation oder nicht, das hat mit der Erkrankung an sich gar nichts zu tun.
Korrekt.
Mhm. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich noch mitteilen, dass der Tim auch einen Vortrag gehalten hat im letzten Jahr bei München Meets Zürich. Nur falls ihn jemand optisch einordnen möchte, kann er aber auch auf der Webseite sehen. Ich würde aber gerne einen ganzen Schritt nochmal zurückgehen, bevor wir das Fachliche weiter vertiefen. Weil ich habe mich heute mit jemandem unterhalten und habe gesagt, wir nehmen eine Folge auf mit dir, Tim. Und da kam eine sehr, sehr interessante Frage. Also du bist ja Rechtsanwalt und erfahrener Rechtsanwalt. Und dann gibt es 1000 Fachgebiete, Familienrecht, Strafrecht, was auch immer. Wie kommt man dann dazu, sich diesem Thema zu widmen?
Das ist auch eine schöne Frage. Also danke. Ich habe es schon oft auch Kompliment bekommen. Die hörten sich ungefähr so an wie: Mensch, Tim, super, dass du diese Lücke für dich sozusagen detektiert hast und dann planvoll besetzt hast. Genauso war es natürlich nicht. Und so ist es ja nie. Das meiste im Leben ist Zufall. Also ich habe angefangen, wie man so schön sagt, als Feld-, Wald- und Wiesenanwalt mit verschiedenen Rechtsgebieten, die ich da auch betreut habe. Und dann war bei mir aber klar, eigentlich schon im Studium, dass mich die Rechtsbeziehung unter Privaten praktisch nicht interessieren. Das ist heute immer noch so. Mich interessiert eigentlich das Verhältnis von Staat zu Bürger, das heißt Bürger zu Behörde oder Staatsmacht. Und obwohl die Krankenkassen natürlich keine Behörden sind, sondern Körperschaften öffentlichen Rechts, ist das ja schon was Ähnliches. Ja, also schon so ein Ober-Unterordnungsverhältnis wie mit einer Behörde. Und naja, dann kommt halt eine Mandantin, fällt bei dir in die Kanzlei und sagt, ich habe einen Rollstuhl von der AOK bekommen und jetzt brauche ich noch einen zweiten Rollstuhl. Oder irgend sowas, weiß es gar nicht mehr, schon so lange her. Und dann kommt man da plötzlich rein und dann habe ich gesehen, ach, das ist ja ganz interessant und das ist auch sehr strukturiert. Antragsverfahren, Widerspruchsverfahren, Klageverfahren. Und so bin ich da reingestolpert. Und dann interessanterweise kamen schon ganz am Anfang Magenband-Mandanten und Mandantinnen. Das hat natürlich damit zu tun, dass das hier so ein bisschen Kompetenzcluster war und ist, dieses Rhein-Main-Gebiet mit Professor Weiner damals, Krankenhaus Sachsenhausen, Sana auf...
Nie gehört, Weiner, nie gehört.
Genau. Und 20 Jahre später, I have created a monster. Sorry dafür. So fing das an.
Interessant.
Und dann bin ich natürlich auch noch Fachanwalt für Sozialrecht geworden. Das geht ja dann sozusagen einher, wenn man dann die Hunderte von Tausenden von Fällen macht und dann kann man bei der Kammer eben noch eine Prüfung ablegen und einen Kurs machen. Und interessanterweise muss man das aber auch jedes Jahr neu nachweisen. Also ich sage immer, für den rechtsschutzsuchenden Bürger ist der Fachanwalt beim Anwalt zum Beispiel viel wichtiger als ein Doktortitel. Weil der Fachanwalt muss jedes Jahr neu verdient werden mit Pflichtfortbildung, wird auch geprüft, streicht mir die Kammer auch gerne mal was weg. Und das würde ich auch in allen anderen Rechtsgebieten immer empfehlen, Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, was auch immer. Ja. Und das liegt mir einfach. Und auch die Sozialgerichtsbarkeit ist einfach eine sehr angenehme Gerichtsbarkeit, da ist es nicht so hektisch, da gibt es nicht so viele Fristen, da kann man auch nicht so viel prozessual, nicht so viel falsch machen. Und auf der anderen Seite einfach sehr viel gestalten und das mache ich nach wie vor sehr gern und ich denke auch nicht ans Aufhören.
Jetzt, um nochmal ganz kurz auf das Thema der Adipositas-Betroffenen zurückzukommen. Jetzt hast du gesagt, die Kostenübernahmen für die primären Operationen sind vom Tisch. Das ist eigentlich kein wesentlich relevantes, juristisch relevantes Thema mehr. Also hast du vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun? Fragezeichen? Oder verschiebt sich jetzt der Schwerpunkt deiner Tätigkeit?
Danke. Ich habe den Eindruck, das wird eine ganz kurze Folge.
Ja, wirklich.
So, ist immer, alles ist, also alles gegessen.
Fertig. Also, es verschiebt sich ein bisschen was tatsächlich. Aber erstens ist es ja so, dass ich tatsächlich noch diese wenigen, nenne ich es mal, Krankenhausklagen mache, wo also ein Krankenhaus eine bariatrische Operation erbringt und dann die Krankenkasse irgendwas rumzumäkeln hat oder die Vergütung nicht oder nicht vollständig bezahlen will. Das sind aber tatsächlich nur Nebenkriegsschauplätze. Es verschiebt sich im Moment in Richtung postbariatrische Wiederherstellung, also Hautstraffung, und zwar genau aus dem Grund, weil es da eben nicht so ist, dass die Krankenhäuser sagen, wir stellen die Indikation und dann nehmen wir dich auch auf und behandeln dich, sondern da ist es eben immer noch so, weil es natürlich auch eine gewisse Nähe hat zur ästhetisch-kosmetischen Chirurgie, ist schon klar, dass da eben die Krankenhäuser sagen, das ist uns zu heiß. Und obwohl wir die Indikation gestellt haben für, sagen wir mal, eine Abdominalplastik und wir das auch gerne machen würden, möchten wir trotzdem von dir, Patientin, dass du vor der Operation eine Kostenzusage einholst. Und das sind wahnsinnig viele Fälle, weil die natürlich sozusagen analog gehen mit der Fallzahl der bariatrisch Operierten. Und das ist sehr aufwendig und sehr zäh. Und da muss tatsächlich jeder Einzelfall durchgeboxt werden, auch weil wir da nicht so klare Leitlinien haben, wie jetzt bei der bariatrischen Chirurgie. Da muss man sich wirklich das genau angucken. Und da gibt's auch eine enorme Spreizung zwischen den Gerichten. Also da kann es dir passieren, dass ein identischer Fall in Hamburg eine Bauchdeckenstraffung bekommt oder in Reutlingen und in Frankfurt-Oder oder Aachen vielleicht nicht. Ja, und das ist tatsächlich Einzelfall. Es arbeitet am Einzelfall. Sehr mühsam und sehr langwierig.
Also ich bin ja schon seit 15 Jahren nicht mehr in Deutschland. Der Andi hat uns ja, ist ja 10 Jahre später nachgekommen, gerade zu der Zeit, wo ihr gerade so begonnen habt, eigentlich ohne Kostengutsprache zu operieren in Deutschland. Das weiß ich noch. Aber verstehe ich das korrekt, dass jetzt eigentlich so ein Gentleman's Agreement zwischen allen Playern gefunden wurde, ohne dass die Rechtsprechung angepasst wurde, ohne dass die Krankenkassen offiziell eine bariatrische Operation als Kassenleistung anerkannt haben, hat also quasi das bewusste Ignorieren des üblichen Prozederes seitens der Krankenhäuser dazu geführt, dass jetzt irgendein Weg gefunden wurde, dass alle Patienten, die heute operiert werden wollen, auch operiert werden können irgendwo, wenn es um eine bariatrische Operation geht. Aber formell hat sich an den Vorgaben, es ist nichts geändert worden, die bariatrische Operation ist nicht auf irgendeine Leistungsliste der Krankenkassen gekommen, oder das ist ja eigentlich absurd.
Genau, die bariatrische Chirurgie ist nicht auf eine Liste gekommen, weil es diese Liste im Krankenhausbereich nicht gibt, sondern im Krankenhaus gibt es eine sogenannte Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt. Da ist also erstmal alles erlaubt. Und was man gemacht hat, man ist von dem unüblichen Weg, der sich eingeschlichen hatte, ist man weg auf die Normalspur. So muss man es eigentlich formulieren. Also dieses Einholen einer Kostengutsprache, dann auch noch durch den Patienten, der das dann auch noch bezahlen muss vor Gericht und der vielleicht während des Gerichtsverfahrens noch Begleiterkrankungen entwickelt oder die sich verschlimmern. Also das war sozusagen der unübliche Weg. Und von denen hat man wieder verlassen und ist wieder auf die richtige Spur zurück, nämlich operieren ohne Kostenzusatz.
Also heißt unüblich dann eigentlich auch nicht zulässig, und haben damit Patienten, die damals, sag ich mal, den man unter diesen damaligen SOPs eine Operation vorenthalten hat, hätten die heute Recht, sich nachhaltig da rechtlich irgendwie zu beklagen? Weil, also, wenn ja, wegen unterlassener Hilfeleistung.
Ich antworte gerne drauf. Also, die meisten Sachen sind natürlich verjährt, aber ich kann mich gut erinnern, wie das damals noch war. Da sind ja teilweise Patienten auch gestorben. Oder es muss ja gar nicht so schlimm sein, sondern klassischer Fall, du entwickelst einen Typ 2 Diabetes mellitus, während du auf die OP wartest, weil du bei Gericht bist. So. Und dann hieß es immer, gerade bei Todesfällen, die böse Krankenkasse, die hat es nicht bewilligt. Und da habe ich schon damals gesagt, nee. Also wenn man das zu Ende denkt, ist eigentlich das Krankenhaus derjenige, der den Fehler gemacht hat. Das Krankenhaus wollte operieren, es hat auch die Indikation gestellt und es hatte auch einen Einweisungsschein auf dem Tisch. Aber ist zum Glück Vergangenheit. Das macht doch keiner jetzt mehr. Und es ist auch heute kein Thema, weil heute, also selbst wenn du in ein Krankenhaus kommst, was zu den wenigen gehört, was noch diese Kostengutsprache verlangt, wirst du erst mal sehen, dass die Flure da leer sind und wahrscheinlich der Insolvenzverwalter vorne ein extra Büro hat, weil da keiner mehr hingeht. Und das heißt, die Patienten suchen sich einfach ein Krankenhaus, was sie dann operiert. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und das sage ich auch meinen Mandanten. Also wenn ich noch, das kommt ganz selten vor, dass ich eine Anfrage bekomme, lieber Herr Werner, ich kämpfe gerade mit meiner Krankenkasse um eine bariatrische Operation. Sage ich, kann doch gar nicht sein. Können Sie mir helfen? darf ich Ihr Mandant werden? Sage ich, nein, wir machen es anders. Ich schicke Ihnen einfach eine Liste mit 116 oder wie jetzt draufstehen, zertifizierten Zentren. Und da stellen Sie sich vor und eins von denen wird Sie operieren. Und so ist es ja auch richtig. Und so will es auch unser System. Also das System möchte, das SGB-5, fünftes Buch Sozialgesetzbuch, dass die Patienten erstmal versorgt werden. Und wenn dann jemand meint, sich darüber streiten zu müssen, insbesondere über die Vergütung, kann er das gerne tun, aber bitte ohne den Patienten und bitte postoperativ.
Darf ich da nochmal ganz kurz nachhaken, weil ich erinnere mich ja noch damals in Würzburg, dann hat man also irgendwie einen Kostengutspracheantrag gestellt, hat sich da irgendwie interdisziplinär alles zusammengesammelt und dann hat man das ja abgeschickt, oder? Und dann hat das irgendein Vertrauensarzt, heißt das bei uns in der Schweiz, irgendein wie heißt das in Deutschland?
Dienst der Krankenkasse heißt das bei uns jetzt MD.
Genau, da hat sich dann irgendjemand, hat sich das dann durchgelesen. Warum haben die denn damals nicht einfach gesagt, ich weiß gar nicht, warum ihr nachfragt, macht das doch einfach. Warum hat er sich denn überhaupt damit beschäftigt und dann irgendwelche Kostengutsprachen abgelehnt?
Das ist auch eine gute Frage. Also wenn der Patient oder die Patientin einen Antrag stellt, dann nicht verpflichtet dieser Antrag in erster Linie mal die Krankenkasse. Die müssen das also bescheiden. Also selbst wenn du bei der Krankenkasse eine Kiste Champagner beantragst, dann geht die Maschine komplett los. Dann müssen die das
Hunter-Gedanke,
dann müssen die den Ablehnungsbescheid schicken. Naja, und damals war das eben so, dass die Krankenkasse gesagt hat, wir auf Krankenkassenebene sind ja keine medizinischen Profis, und wir haben den medizinischen Dienst der Krankenversicherung und dem schicken wir das jetzt. Und dann entscheidet der MD, lädt er die Patientin ein oder macht das nach Aktenlage und dann wird's eben entschieden. Ja. Und die waren halt jahrelang sehr streng, sind sie aber auch nicht mehr. Und dann ist eben sehr viel vor Gericht gelandet, ungefähr die Hälfte. Also es gab auch viele außergerichtliche. Aber dann ist es eben bei Gericht gelandet und dann hat man relativ schnell gesehen, dass die Klageverfahren alle positiv ausgegangen sind. Das fing erst an mit BMI 50, da ist ja sowieso klar. Aber auch bei BMI 40, zwischen 40 und 50 kann man das ja dann nachweisen. Ausschöpfen der konservativen Therapie und diese ganzen Dinge. Und wenn du das ausgeschöpft hast, dann ist das Gericht auch dabei. Und dann, wie gesagt, kam sehr viel zusammen, dass man das eben heute nicht mehr macht, zum Glück.
Ja, also ohne da jetzt nochmal Salz in schon verschlossene Wunden zu streuen, muss man ja schon sagen, dass der medizinische Dienst, der MD, so rückblickend auf all die Jahre, die ich da in Deutschland verbracht habe, ja die Erkrankung Adipositas nie als solche anerkannt hat. Es war ja für die allermeisten Sachbearbeiter oder Experten im Bereich der MD, der medizinischen Dienste, so, dass das eher so ein Lifestyle-Problem ist und keine wirklich therapiebedürftige Erkrankung. Und das war ja, wenn du so sagen möchtest, wie so eine Art Kulturkampf.
Das war so eine Art Kulturkampf, vor allen Dingen, weil der MD seine eigenen Papiere, insbesondere den eigenen Begutachtungsleitfaden, höher gehalten hat als die S3-Leitlinien. Und das geht natürlich überhaupt gar nicht, vorsichtig formuliert. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich gelaufen. Und selbst jetzt, wenn der MD die Krankenhäuser prüft, ist besser geworden. Das sehen die auch und die gucken sich auch die Evidenz an und die gucken sich dann auch die konservativen Therapien an. Und deswegen wird da gar nicht mehr so viel gestritten wie früher, zum Glück.
Aber ich muss jetzt nochmal nachhaken, weil du sagst, Kostenfürsprache ist vom Tisch. Bist du sicher, dass das wirklich die Krankenhäuser und die Patienten wissen?
Ja, ganz sicher, natürlich. Selbstverständlich wissen die das.
Weil...
Redet ja auch die Krankenhäuser, die operieren ja, die Leistungen werden ja jeden Tag erbracht.
Ja.
Ich habe ungefähr 40 Kliniken, die ich berate. Und die erbringen diese Leistung jeden Tag. Natürlich dann nicht, wenn die sich selber unsicher sind, ob die Indikation besteht. Das ist ja immer so. Also du kannst jetzt nicht da hingehen und kannst sagen, der Herr Werner hat gesagt, ihr operiert jeden, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. So geht's natürlich nicht. Aber wenn das Krankenhaus nach eigener Indikationsstellung zu der Einschätzung kommt, ja, das muss operiert werden, dann machen die das auch. Das weiß auch jeder.
Okay, das ist interessant, weil immer in der SHG, wir hatten vor ein paar Wochen noch den Fall, wo eine neue Teilnehmerin gekommen ist und die sagt, nee, also bevor ich jetzt warte auf eine Zusage, gehe ich zum Beispiel in die Türkei mich operieren lassen. Also die Fälle kommen immer wieder. Liegt das vielleicht daran, dass die in Krankenhäuser gehen, die gar nicht spezialisiert sind, beziehungsweise kein zertifiziertes Zentrum sind?
Kann ich nichts zu sagen. Es könnte sein, das erlebe ich tatsächlich häufiger, dass es Patienten sind mit einer Adipositas Grad 2, also unterhalb mit BMI 40. Und da weiß ich gar nicht, ob man da heute noch Legeartes operieren kann. Das wisst ihr besser, Marco und Andreas, wenn nicht vielleicht gerade noch ein Diabetes besteht oder sowas. Aber das könnte zum Beispiel ein Fall sein für GLP-1. Ja. Aber immer dann, wenn das Krankenhaus, ich habe es gerade schon gesagt, die Indikation stellt und sich sicher ist, dann machen wir das auch. Die Operationszahlen steigen ja auch.
Ja, also wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus Deutschland sagen, Kostenfürsprache ist passé.
Ist passé, wollen die Krankenkassen auch nicht mehr, kommunizieren die auch ganz offen. Genau.
Super.
Weil das halt immer so war bei elektiven Eingriffen. Ja.
Andi, dann können wir ja jetzt zurück nach Deutschland.
Ja, lass mich einen Moment drüber nachdenken. Und ja, Tim, wenn du über die Wiederherstellungsoperation gesprochen hast, da habe ich verstanden, Einzelfallabwägung, immer noch ein Kampf. Das ist in der Schweiz nicht anders. Auch da ist es eine Einzelfallabwägung. Und um das Thema zumindest mal so nochmal anzuteasern, da geht es ja nicht um kosmetische Fragestellung, sondern um medizinische Relevanz des Hautüberschusses, also ergo Hautinfektionen, Schwierigkeiten bei der Hygiene, insbesondere Intimhygiene etc. etc. Das bedeutet, Patienten, die einen massiven Gewichtsverlust hatten nach einer erfolgreichen primären bariatrischen Operation, gehen zu einem plastischen Chirurgen. Der Gang ist ja häufig schon auch schwierig genug für die Patienten. Es wird dann die Kostengutsprache wahrscheinlich 50-50 abgelehnt. Und dann ist der Weg zum Rechtsanwalt, also zu dir. Mit einer möglicherweise sehr langen juristischen Auseinandersetzung, bis eine Kostengutsprache hoffentlich irgendwann erstritten ist. Ist das so der Weg, der momentan den meisten droht?
Das ist so der Weg. Wobei, ich fange mal ganz hinten an, also beim Ergebnis. Im Ergebnis ist es so, dass die meisten Patienten und Patientinnen, die so eine Wiederherstellungsoperation beantragen, auch irgendwas bekommen. So. Also meine Mandantin, also die allerwenigsten kriegen alles, was sie wollen. Und die allerwenigsten kriegen gar nichts. Das heißt, in der Regel wird dann relativ früh im außergerichtlichen Verfahren, vielleicht im Antrags- oder im Widerspruchsverfahren, ein Teil bewilligt. Meist ist der Bauch, Abdominalplastik, relativ schnell bewilligt. Und mit dem abgelehnten Teil muss man dann ins Klageverfahren. Also ich habe zum Beispiel auch Mandantinnen, die kommen zu mir, die haben den Bauch schon selber durchgefochten, ohne Anwalt, im Widerspruchsverfahren. Und der Rest ist dann abgelehnt worden, zweimal, einmal im Antragsverfahren, einmal im Widerspruchsverfahren. Und die sehen sich dann mit einer Klage konfrontiert. Und dann kommen die zu mir und dann muss ich eben den Rest auch noch ausfechten. Aber da findet eine Versorgung der kostbariatrischen Bevölkerung statt. Die ist nicht gut, aber die findet statt. Das wird bewilligt auf niedrigem Niveau, aber das findet statt. Ja. Und um noch kurz was dazu zu sagen, wie die Voraussetzungen sind. Also man kann so einen Anspruch gegen die Krankenkasse im Wesentlichen auf drei Säulen aufbauen. Die erste Säule ist, dermatologische Probleme im engeren Sinne, Hautreizung, Entzündungen, Mykosen, Intertrigo, sowas. Die zweite Säule ist fast noch spannender, sind funktionelle Einschränkungen, also Bewegungseinschränkungen, Pendelbewegungen, Schmerzen, Einklemmungen, Fehlstand, weil die Oberschenkel aneinander liegen. Solche Dinge, Probleme beim Sex zum Beispiel, sind auch funktionelle Einschränkungen, wenn ständig irgendwie Haut im Weg ist. Das muss keiner sozusagen, muss keiner mitleben, dann hat das Krankheitswert. Ich hatte eine Mandantin, die war Berufsreiterin. Die konnte nicht auf dem Sattel sitzen, weil sie auf ihrer Gesäßhaut so hin und her schwamm, mehr oder weniger. Hat es dann auch bekommen, Gesäßstrafe. Lower Body Lift war das, glaube ich. Und die dritte Säule, das ist etwas schwächer ausgeprägt, ist die sogenannte Entstellung. Das hast du aber nur, wenn tatsächlich sozusagen auf den ersten Blick irgendwie ein Passant auf dem Trottoir da irgendwie hinschauen muss. Aber die ersten beiden sind sehr spannend. Die können übrigens auch alternativ vorliegen, also nicht kumulativ. Und das muss man natürlich dann nachweisen. Also das muss ich dann bei Gericht vortragen. Und tatsächlich ist da, jedenfalls was die erste Säule angeht, ist der Dermatologe, Dermatologin muss mit ins Boot. Ultima Ratio kennen wir. Also das Gericht sagt, du darfst nur ins Krankenhaus, wenn du im ambulant vertragsärztlichen Sektor nach Hilfe gesucht hast und die sozusagen ihr Pulver verschossen haben. Das ist eigentlich auch vernünftig so. Und da gibt es alle möglichen Ausprägungen und manche Haut ist einfach gut geworden, postbariatrisch, und manche Haut eben nicht. Und da muss man genau dann gucken, wo hört das ästhetisch-kosmetische auf und wo fängt das medizinisch Notwendige an. Ist sehr schwer und schmaler Grat.
An der Stelle kurzer Hinweis, dass wir diesbezüglich auch schon mal eine Folge hatten mit dem Dr. Merlin Guggenheim, der das aus plastisch-chirurgischer Sicht geschildert hat, und alles das, was du jetzt so als drei Argumentationssäulen aufgelistet hast, auch nochmal anschaulich erläutert, wie sehr die Patienten ja darunter leiden. Aus medizinischer Sicht besteht ja auch in den meisten Fällen keinerlei Diskussionsbedarf, dass das notwendig und medizinisch indiziert ist. Das ist so wie A, aber nicht B sagen in der Behandlung der Adipositas. Also für mich klingt das ja so, dass das für die Wiederherstellungsoperation aktuell so ein Stand ist wie in der bariatrischen Chirurgie, bevor die Krankenhäuser angefangen haben, einfach zu operieren und die Kostenübernahme vorauszusetzen. Warum genau machen Sie das jetzt nicht bei der plastisch-chirurgischen Operation? Du hast das gerade schon erwähnt, aber ich habe nicht genau verstanden, warum da nicht auch ein analoges Vorgehen denkbar ist
jetzt. Ja. Also ich denke, dass die Krankenhäuser erstmal Angst um ihren Vergütungsanspruch haben. Da muss man aber auch wissen, dass das Risiko heutzutage viel geringer ist als früher. Es hat nämlich in Deutschland zum 01.01.2022 eine Rechtsänderung gegeben. Ich muss da jetzt gar nicht ins Detail gehen, ich fasse es nur zusammen. Früher war es so, dass die Krankenhäuser die Krankenkasse postoperativ verklagen mussten, weil das Geld war bei der Krankenkasse. Und seit dem 01.01.2022 ist es genau andersrum. Nach so einer Operation, nehmen wir bariatrische Operation oder Abdominalplastik, ist egal, muss die Krankenkasse innerhalb von 5 Tagen an das Krankenhaus das Geld überweisen. Und da bleibt es auch. Und wenn dann die Krankenkasse postoperativ den Fall prüft und sagt, das war nicht medizinisch notwendig, bei uns heißt das primäre Fehlbelegung, was auch immer, muss die Krankenkasse das Krankenhaus verklagen. Das hat die Fallzahlen nochmal runtergedimmt. Das heißt, diese Angst der Krankenhäuser, nicht zu ihrem Geld zu kommen oder es, was sie schon haben, vielleicht wieder zu verlieren, ist ein Stück weit unbegründet, weil natürlich auch gar nicht jede Operation geprüft werden kann. Also da gibt es Prüfquoten, die sind auch variabel und so, und da sagen wir jetzt mal 10% vielleicht. Das heißt, was man tun könnte, und das sage ich immer wieder, ich sage es auch hier, man könnte einfach in Deutschland den Markt mit Abdominalplastiken fluten und es könnte niemand was dagegen tun. Es könnte niemand was dagegen tun. Die würden erstmal alle bezahlt, 5 Tage, steht im Gesetz. Und dann würde der MD hinterherrennen, da würde gar nicht hinterherkommen. Und selbst wenn er die 10% beanstanden würde, die würden dann ins Klageverfahren gehen, vielleicht würden die auch gewonnen, halbe, sagen wir, sind es nur 5%. Und die anderen würden bezahlt. Aber da überwiegt die Sorge, da traut man sich zu wenig. Es hat wahrscheinlich auch mit den Geschäftsführungen zu tun, das höre ich immer wieder, dass die plastischen Chirurgen das gerne machen würden, aber häufig die Ausleitungen das nicht wollen. Aber das Risiko des Umschwenkens auf den Weg, wo jetzt die bariatrischen Chirurgen schon sind, das ist meines Erachtens geringer, als es in den Krankenhäusern gesehen wird. Das hilft aber nichts, denn die Patientin kann das Krankenhaus ja nicht verklagen. Oder beziehungsweise willst du jemanden verklagen, wo du später auf dem Tisch liegst? Nein. Ein Satz noch dazu, weil das gerade sehr spannend ist. In Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen, entwickelt sich gerade eine wahnsinnig spannende Rechtsprechung, die ist schon beim Landessozialgericht in Sachsen, die sagt, es ist dem Krankenhaus verboten, die Erbringung einer medizinisch notwendigen Heilbehandlung im Krankenhaus von der Vorlage einer Kostenzusage der Krankenkasse abhängig zu machen. Denn das sind Vertragskrankenhäuser, die können nicht machen, was sie wollen. Die sind eingebunden in ein engmaschiges Netz aus Rechten und Pflichten und wenn die an diesem System teilnehmen und der Patient ins Krankenhaus kommt und die Indikation, ohne dass das Krankenhaus zweifelt, das ist immer wichtig, Indikation stellt und dann der Vertragsarzt verordnet, dann muss der Leistungserbringer die Leistung auch erbringen. Da scheuen sich noch ein bisschen die Richter hier in Westdeutschland, das aufzunehmen, aber der Gedanke ist wahnsinnig spannend und wahrscheinlich ist er sogar richtig. Wahrscheinlich ist er sogar richtig, denn sonst wäre es ja Willkür. Sonst wäre es ja reine Willkür.
Komm nochmal zu sprechen auf die plastisch-chirurgische Wiederherstellungsoperation. Das, was du da so skizziert hast, oder beziehungsweise anders, dass es vielleicht noch eine gewisse Hemmung gibt, einfach so loszuoperieren im Bereich der plastisch-chirurgischen Wiederherstellungsoperation. Könnte das daran liegen, dass ein signifikanter Anteil der Leistungserbringer eher im privatpraktischen Bereich tätig sind? Das ist ja häufig so, dass die Krankenhäuser, die bariatrische Chirurgie anbieten oder in so einem Adipositas-Zentrum zusammengefasst sind, ja keine Hauptabteilung plastische Chirurgie haben, sondern dass das häufig niedergelassene Ärzte sind, die natürlich einen ganz anderen Anspruch haben auf Bezahlung der Rechnung und keinen Bock haben, jetzt mit den Krankenversicherung einen Rechtsschritt zu gehen.
Sowas Ähnliches hast du mich in München schon gefragt. Genau. Also da hast du völlig recht. Also diese, dass der Vergütungsanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistung, das funktioniert nur, wenn der Patient direkt im Krankenhaus ist und von im Krankenhaus angestellten Ärzten operiert wird. Und richtig ist, es gibt noch Belegärzte, die dann Krankenhausbetten haben und da, die müssen dann den Antrag, die müssen eine Kostenzusage vorlegen. Sonst haben sie gar nicht den Anspruch. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Quote ist, aber also auf meinem Tisch ist mehr als die Hälfte sind tatsächlich ganz normale Krankenhäuser. Krankenhaus irgendwas, Klinik für plastische Chirurgie oder Handchirurgie, wie die immer heißen. Also ich habe auch diese Belegarztgeschichten, aber es sind viel mehr, die tatsächlich direkt ins Krankenhaus gehen.
Okay, interessant.
Ja.
Hätte ich jetzt eher andersrum gesehen, aber das mag so sein, ja.
Wie ist denn der zeitliche Horizont für so eine Patientin bzw. Patienten? Nehmen wir mal an, Situation ist so, nach dem Abnehmen möchte man gerne natürlich eine Wiederherstellungsoperation machen. Krankenkasse sagt nein, Krankenhaus sagt nein, was auch immer. Und sie kommt zu dir oder er kommt zu dir. Was ist der zeitliche Horizont, bis eine Wiederherstellungsoperation dann durchgeführt werden kann?
Also man muss trennen zwischen außergerichtlich und gerichtlich. Außergerichtlich ist das Antrags- und das Widerspruchsverfahren, wo ich eben schon gesagt habe, da kommt es meistens zu einer Teilbewilligung oder sehr häufig. Da würde ich mal sagen, kleiner ein Jahr. Also das ist eigentlich so der kleinste Zeitraum, mit dem ich arbeite. Also alles, was kleiner ein Jahr ist, Wimpernschlag. Das geht sehr schnell. So. Und wenn man dann ins Klageverfahren geht, ist der Schnitt in Deutschland 18 Monate. Da ist aber alles möglich. Also ich habe auch drüben noch Akten aus 18. Also das sind jetzt 8 Jahre oder was. Ja. Aber das ist natürlich auch Ausreißer. Also in der Regel bei der Hautstraffung ist es tatsächlich mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, man kriegt relativ schnell so einen Teilerfolg irgendwie. Und natürlich ist ja klar, also wenn du dann, im Antragsverfahren hast du schon den Bauch bewilligt bekommen. Dann gehst du ins Widerspruchsverfahren. Dann kriegst du die Oberschenkel. Und dann gehst du ins Klageverfahren mit Oberarme, Brust und Thorax. Also ich meine, nach oben wird die Luft auch irgendwann dünner. Ja, und da kannst du auch sein, dass du dann das nicht mehr kriegst. Ja, also ich bin eigentlich im Gerichtsverfahren entspannter, wenn ich weiß, der Patient hat schon was eingesammelt, hat schon was abgepflückt sozusagen vom Wegesrand, als wenn ich sozusagen mit 4, 5 Operationen in die Klage gehe und es ist einfach zäh und es kommt gar nichts mehr rum. Aber das meinte ich eben, es funktioniert, man muss nur dranbleiben und ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass man eine Rechtsschutzversicherung hat, wenn man sich mit der Krankenkasse streitet. Das hat weniger mit meinem Honorar zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich bei Gericht Gegengutachten brauche. Dann, wenn das Gericht ein Gutachten eingeholt hat, was negativ war für meine Mandantin, oder wenn das Gericht gar kein Gutachten einholt, dann habe ich die Möglichkeit, im deutschen Prozessrecht 109 SGG, dieses Gutachten selber auf den Weg zu bringen, das ist aber sehr teuer. Und dafür brauche ich dann die Rechtsschutzversicherung. Und dieses Ass habe ich ohne Rechtsschutzversicherung nicht im Erbe. Wichtig.
Gibt's denn außer den Abschluss einer Rechtsschutzversicherung noch andere Vorkehrungen, die Patientinnen oder auch behandelnde Ärzte oder auch bariatrische Zentren, Adipositas-Zentren frühzeitig treffen können, um später die Wahrscheinlichkeit einer Kostenübernahme so hoch wie möglich zu gestalten, außer der Dokumentation dieser drei Probleme, die du geschildert hast?
Nee, mehr fällt mir dazu nicht ein, außer nochmal zu betonen, dass da ein Dermatologe oder eine Dermatologin mit eingebracht sein muss. Und am besten ist es, wenn die schreibt, ich bin die Frau Dermatologin sowieso, ich habe die Patientin jetzt über die letzten 1,5 Jahre begleitet, da waren 2 heiße Sommer dabei, wir haben alles versucht, was weiß ich mit Topisch und Cortison und hin und her und keine Ahnung. Und ich, Dermatologin, habe mein Pulver jetzt verschossen, ich komme jetzt hier nicht weiter mit meinem Werkzeugkasten und deswegen bin ich mit meinem Latein am Ende und meine Patientin muss jetzt ins Krankenhaus. Klammer auf, ausnahmsweise, Klammer zu. Das ist das Narrativ. Das ist so das Narrativ und dann funktioniert es auch.
Also für die Wiederherstellungsoperation besteht ebenfalls Hoffnung. Bei der bariatrisch-metabolischen Chirurgie ist die Entwicklung schon deutlich weiter zum Vorteil unserer PatientInnen und für die Wiederherstellungsoperation entwickelt sich das alles in die ähnliche Richtung. Und Andi, also Audiokommentar, das ist so ein wichtiges Thema. da gehen dauernd die Finger hoch, weil dauernd jemand noch eine Wortmeldung hat. Ich übergebe das Wort an Andreas, bitte.
Ja, ich habe nur noch mal so eine Interessensfrage. Gibt es denn Fälle auch in deiner Kanzlei, in deiner Rechtsanwaltspraxis, wo du dann selber sagst, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt gehe ich mit dir da nicht noch mal vor Gericht. Du hast jetzt schon so viel bekommen von den Finanzierungsstellen, also Krankenversicherung. Also kommst du selber persönlich mal auch in einen Konflikt, wo du sagst, das sehe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr als adäquat?
Ja, aber es ist kein Konflikt. Also das kann sogar schon vor der ersten Wiederherstellungsoperation passieren. Also es kommt regelmäßig vor, dass ich eine Mandantin sehe, die mit BMI 36 operiert worden ist. Ganz junge Frau, super sportlich, und dann sehe ich die Fotodokumentation, habe ich ja immer so Nacktfotos bei mir da mit in der Akte, und dann sage ich einfach, das ist noch in einem normalen Rahmen und das ist auch nicht wirklich krankheitswertig, wie ich das natürlich als Nicht-Arzt beurteilen kann.
Yeah.
Oder eben dann sage, ich komme damit bei Gericht nicht durch. Dass ich einfach sehe, der Befund ist nicht so ausgeprägt, keine Ahnung. Da muss dann ja die Bauchhaut auch so ein bisschen über den Schamhügel überlappen und so. Da gibt es ja verschiedene Dinge, die man sich da anschauen kann. Aber die Antwort ist ganz klar, ja. Und wenn ich 3-4 Operationen durchgeboxt habe und dann kommt jemand zu mir und sagt, ich muss jetzt aber irgendwie meinen Hals gestraft kriegen, dann sage ich, nee.
Und also ja,
ohne mich.
Ja,
genau. Also es gibt's schon, selbstverständlich gibt's da.
Das heißt dann, eure Beziehung beendet oder wird dann beendet und die suchen sich gegebenenfalls dann einen anderen Rechtsbeistand und that's it.
Oder sie fängt gar nicht erst an. Also ich meine, Teil der anwaltlichen Tätigkeit ist ja, die Erfolgsaussichten darzustellen.
Ja,
das ist ja völlig klar. Das liegt in der Natur der Sache, dass auch Mandanten zu mir kommen und sagen, wie sind die Erfolgsaussichten? Und ich sage, schlecht.
Ja.
Das liegt ja in der Natur der Sache. Ja. Und da muss man eben gucken, ist es noch vertretbar? Und das ist tatsächlich bei der Hautstraffe in den allermeisten Fällen. Ja, also dass ich jetzt wirklich eine Mandantin sehe, wo ich sage, also alles das, was Sie wollen, ist kosmetisch. Das hatte ich auch schon, aber vielleicht 2-3 Mal oder so. Ja. Meistens sage ich tatsächlich, wir gehen jetzt erstmal den Bauch an oder wir gehen all in und gucken, ob wir uns irgendwie vergleichen oder einigen. Aber da muss ich ja, das wird ja von mir erwartet. Ich kann ja nicht sagen, super, kein Problem, das machen wir alles, easy. Muss schon sagen, wo die Risiken da liegen.
Ja, yeah, interessant. Lass uns mal über das New Kid on the Block sprechen, die Medikamente, die ja jetzt breit eingesetzt werden, also Wegovy, Mounjaro. Was gibt's da aus juristischer Sicht Interessantes für uns und unsere Hörerinnen zu lernen?
Es gibt Interessantes zu lernen, dass wir in Deutschland einen Paragraphen haben, den Paragraph 34, der sogenannte Lifestyle-Paragraph.
Wie heißt der?
Der Paragraph 34 SGB-5, der wird Lifestyle-Paragraph.
Lifestyle-Paragraph.
Und dieser Paragraph hat jahrzehntelang wunderbar funktioniert. Zum einen wurde die Adipositas nicht so wirklich als Krankheit verstanden. Was aber viel wichtiger ist, es gab gar keine echten Medikamente zur Behandlung dieser Krankheit. Und deswegen war alles gut. Und alle haben sich mit dem Paragraphen wohlgefühlt. Und jetzt hat sich die Realität geändert, der Paragraph aber nicht. Das heißt, erstens hat man neues Verständnis von Adipositas als chronische, unheilbare Stoffwechselerkrankung. Und man hat auf der anderen Seite wirksame Medikamente, die auch diese Krankheit adressieren können. Und da haben wir im Moment einfach, naja, Friktionen. Also alle sind damit doch irgendwie unzufrieden. Und da gibt es jetzt zwei Ansatzpunkte. Die einen sagen, dazu gehöre ich, diese Medikamente aus dem Bereich GLP-1, die passen gar nicht in den Paragraphen, deswegen können sie auch Kassenleistung sein. Und die anderen sagen, dieser Lifestyle-Paragraph muss geändert werden. Also da steht drin, im Wesentlichen ein Satz, dass die Krankenkasse eben solche Medikamente nicht bezahlen darf, die der Erhöhung der Lebensqualität dienen. Klammer auf und nicht der Behandlung einer Krankheit, Klammer zu. Die also so Sachen wie Selbstwerterhöhung adressieren, Viagra und so Geschichten werden da einmal genannt. Wie gesagt, alles wunderbar funktioniert. Der Paragraph ist seit über 20 Jahren unverändert. Und das funktioniert eben jetzt nicht mehr. Und ich sage immer, wenn ich danach gefragt werde, also heute auch, dass der Gesetzgeber, wenn er heute so einen Paragraphen formulieren müsste, im Wissen, was Adipositas ist und im Wissen, dass diese Medikamente da sind und wirksam sind, hätte der so einen Paragraphen, wäre nie mehr durch den Bundestag gekommen. Das würde man heute anders machen.
Aber du argumentierst, dass es sich hierbei nicht um eine Lifestyle-Geschichte handelt, sondern um effektive
wissenschaftlich basierte medikamentöse Therapie einer chronischen Erkrankung und somit hat das gar nichts mit diesem Lifestyle-Paragraph zu tun.
Genau. Also dass der Paragraph 34, so ist meine Auffassung, der Versorgung der an Adipositas erkrankten Bevölkerung mit GLP-1-Analoga nicht entgegensteht. Interessant, habe ich jetzt gelesen, muss ich unbedingt vorlesen. Vom Petitionsausschuss gab es eine Pressemitteilung vom 12.11.
Die haben was ist der Petitionsausschuss? Entschuldigung.
Das ist ein Ausschuss des Deutschen Bundestages. Da können sich Bürger und Bürgerinnen mit Einzelfragen einfach hinwenden, wenn die mit Mitstreiteranzahl haben. Und dann überlegt der Petitionsausschuss, was er damit macht. Das meiste schmeißt er sofort in die Tonne. Aber in dem Fall hat er das nicht getan. In dem Fall hat er das an das Bundesgesundheitsministerium überwiesen und hat eine Pressemitteilung gemacht, so nach dem Motto, auch für uns könnte da was dran sein. Und der schönste Satz ist in der Pressemitteilung, auch der Petitionsausschuss hat die Frage, ob es sich bei der Abnehmspritze um ein sogenanntes Lifestyle-Arzneimittel handelt, im Blick. Das heißt, für die ist die Frage auch unbeantwortet. Und wichtig ist eben zu unterscheiden, damals hat der historische Gesetzgeber 2003 eben die Adipositas noch nicht so begriffen. Und wenn man diesen Ausschluss bejaht, das tun ja die meisten, also es ist immer noch die Mehrheitsmeinung, die sagt, es geht nicht auf GKV, diese Mehrheitsmeinung bröckelt aber. Wenn man aber der Mehrheitsmeinung folgen würde, dann müsste man sagen, dass der Gesetzgeber die Behandlung einer schweren Krankheit der Eigenverantwortung des Patienten zuweist. Und das tut er nie. Also es wäre ein Bruch mit allem, was wir bei uns haben, SGB V, Solidaritätsgrundsatz in der GKV, Sozialstaatsprinzip, also das gibt's ja nie. Ja, und da wird gerade dran gearbeitet und ich glaube auch, dass da viele dran arbeiten. Also der Gesundheitsminister von Niedersachsen hat sich dafür ausgesprochen, dass es Kassenleistungen werden. Die FDP ist auch dafür, es bringt aber nichts, weil die gibt's ja de facto nicht mehr. Ich weiß aber, dass im Bundesgesundheitsministerium man das da auf dem Schirm hat. Da ist der Tino Sorge, ein Staatssekretär, der sollte Gesundheitsminister werden, durfte aber nicht, falsches Geschlecht. Und der ist jetzt Staatssekretär und der möchte das auch. Also da arbeiten ganz viele Leute dran, weil dass die Situation so, wie sie ist, unhaltbar ist, weil sie auch unlogisch ist. Das sieht jeder an. Doch ein letztes Beispiel, dann höre ich auch auf damit, in dem wahnsinnig tollen Wort Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz. In diesem Gesetz wird über Adipositas gesprochen und da steht das drin. Wir brauchen pharmakologische Therapien und es muss alles medikamentös gemacht werden. Im DMP, Disease Management Program, steht es auch drin, aber keiner hat gesehen, dass das ja gar nicht geht. Jedenfalls dann nicht, wenn man mit der noch Mehrheitsmeinung diesen Ausschluss sieht und Lifestyle-Fragen kann. Also es ist alles sehr verworren und sehr unklar und ich denke aber, dass es gelöst wird und viele sind dran und viele sehen das auch.
Marco, magst du als Past President der Schweizer Adipositas-Gesellschaft nochmal unseren geneigten deutschen Hörerinnen und Hörern sagen, wie das in der Schweiz mit der Kostenübernahme für die Medikamente funktioniert?
Ja, in der Schweiz sind wir ein bisschen weiter, was die Kostenübernahme betrifft. Da ist die Kostenübernahme für 3 Jahre aktuell durch die Krankenkasse geregelt. Das ist aber nicht so, dass man dann einfach das verschreibt oder verschrieben bekommt und dann 3 Jahre nimmt, sondern das ist lustigerweise, also eigentlich ist es gar nicht lustig, eigentlich ist es tragisch, weil ich das von keiner anderen Erkrankung so kenne. Aber ist es an den Behandlungserfolg gebunden, ob die Krankenkasse die Kosten übernimmt? Das heißt in der Schweiz Limitatio. Und zwar müssen die Patienten nach 4 und nach 10 Monaten eine Mindestmenge an Gewicht reduziert haben, damit die Krankenkasse über dieses Zeitfenster hinaus die Kosten dann übernimmt. Aber immerhin werden die Kosten unter einer gewissen Bedingung übernommen. Ja. Tim schüttelt den Kopf. Für uns Mediziner ist das immer so eine Sache, oder? Wenn ich bei der Adipositas die Kostenübernahme an den Behandlungserfolg koppel, warum mache ich es dann nur bei der Erkrankung und warum mache ich es nicht bei anderen Erkrankungen? Und wenn ich es bei anderen Erkrankungen machen würde, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, welchen Aufschrei wir in der Gesellschaft hatten. Man stelle sich das vor, sie haben irgendwie ein Lymphom oder eine Leukämie und der Onkologe sagt ihnen, okay, ich verschreibe Ihnen diesen monoklonalen Antikörper gerne für die Therapie, aber wenn er nicht so anschlägt, wie wir uns das vorstellen, dann nicht. Das ist extrem schwierig und dann sind wir wieder in diesem ethischen Bereich. Aber das ist die Situation aktuell in der Schweiz. Also das hat dazu geführt, dass sehr viel von diesen Medikamenten verschrieben worden sind und jetzt kürzlich auch dazu geführt, dass das Bundesamt für Gesundheit da jetzt in dieser Limitatio, so heißt das, nochmal nachgebessert. Auch da mache ich hier für die Audiohörer aus Anführungsstriche, indem sie das ein bisschen strenger gehandhabt hat, nämlich wer diese Medikamente verschreiben darf. Das waren früher im weitesten Sinne Endokrinologen oder Adipositaszentren. Das gilt jetzt nicht mehr. Aktuell ist es so, dass es nur Endokrinologen sind, die nachweislich über eine entsprechende Erfahrung in der Behandlung der Adipositas verfügen müssen. Da gibt es dann so Fallzahlen von mindestens 300 pro Jahr, die man da nachweisen muss. Oder Adipositaszentren. Und diese Adipositaszentren haben die Verpflichtung, dass an ihr drei oder zwei Ärzte der folgenden drei Disziplinen beschäftigt sind. Das sind also Endokrinologen, Viszeralchirurgen und Internisten. Das ist neu. Vorher war es so, dass Adipositaszentren mit zwei Internisten in der Schwerpunktpraxis überhaupt keine Probleme hatten, Wegovy zu verschreiben oder im Semaglutid ist ja der Wirkstoff. Wenn sie auf dieser ominösen Liste waren, die dazu berechtigt waren, das zu verschreiben, das geht jetzt nicht mehr. Viele Schwerpunktpraxen in der Schweiz müssen jetzt mit Viszeralchirurgen oder Endokrinologen zusammenarbeiten und das klingt nach, ja, ist ja nicht so schlimm, ist aber durchaus eine versorgungspolitische Problematik, weil es gibt nicht so viele Endokrinologen und es wollen auch nicht alle Endokrinologen was mit der Behandlung der Adipositas zu tun haben. Und plötzlich ist der Zugang zu einer nachweislich wirksamen, lebensverlängernden und lebensqualitätsverbessernden Medikation unter all, also ist erschwert. Ne? Viele Patienten kriegen das gar nicht. Das heißt, die Wartefristen werden sich verlängern. Und was dahinter steckt, kann sich ja wahrscheinlich auch jeder denken, auch wenn das keiner sagt. Aber eben, wie Oma schon immer gesagt hat, wenn du die Antwort auf eine Frage nicht kennst, ist meistens Geld. Ja, also, sorry, relativ langer Monolog, aber für dich sicherlich auch interessant zu wissen, wie es bei uns in der Schweiz aktuell ist mit den.
Ich habe das gelesen, da ging es ja ziemlich rund, da gab es auch diesen offenen Brief und so. Aber ich denke, ihr habt da einen Fuß in der Tür und das ist schon mal gut. Ich versuche es halt jetzt mit Einzelfällen, Präzedenzfälle zu schaffen. Also was ist zum Beispiel mit Patienten, die nicht bariatrisch operiert werden können, weil sie irgendwie eine Kontraindikation haben oder CED oder irgend sowas, ja. Und das versuche ich eben. Ich hatte zwei interessante Fälle. Da standen wir tatsächlich vor der Frage, bariatrische Chirurgie oder GLP-1 und die Krankenkasse hat beides abgelehnt. Da habe ich natürlich relativ leichtes Spiel, weil da sage ich dann, Freunde, einen Weg müsst ihr eurem Versicherten aufmachen, ihr könnt nicht beide Wege zumachen. Und in beiden Fällen haben die dann GLP-1 bekommen. Also ich versuche dann einfach über den Einzelfall so einen krassen Einzelfall zu finden oder zu bauen, dass eigentlich jeder versteht, auch wenn er medizinischer Laie ist oder Rechtslaie ist, dass es so nicht bleiben kann oder auf den Punkt gebracht. Wir haben jetzt hier einen relativ niedrigschwelligen, also hier in Deutschland, relativ niedrigschwelligen Zugang zu einer hochinvasiven, riskanten Operation. Zu dem milderen Mittel, zu einer medikamentösen Versorgung, haben die Patienten aber gar keinen Zugang. Und dass das ein Widerspruch ist, das erkennt eigentlich jeder.
Also da würden wir jetzt als Chirurgen nochmal kurz zwischenkrätschen und sagen, also von einem hochriskanten Interventionsprozess kannst du jetzt bei der bariatrischen Chirurgie längstens nicht mehr sprechen. Das sind erfreulicherweise komplikationsarme Operationen. Und man muss natürlich auch sagen, das just saying, dass wir natürlich keine Langzeitdaten über die Wirksamkeit der GLP-1-Medikamente über 10, 15, 20 Jahre haben. Und natürlich, wir beobachten, so wie wir die GLP-1-Medikamente ja selbst auch in unserem Zentrum einsetzen, wir beobachten, dass die Medikamente natürlich häufig sehr, sehr unkritisch eingesetzt werden und da überhaupt gar keine Kontrolle besteht.
No offense, aber dass es das mildere Mittel ist, ist ja klar, ist ja offensichtlich. Und wir müssen ja auf dem Weg zur Ultima Ratio, also wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann muss man sich ja auch fragen, wie soll denn eigentlich ein Patient oder eine Patientin die konservative Therapie überhaupt noch ausschöpfen auf dem Weg zur bariatrischen Chirurgie, wenn ein wichtiger Baustein der konservativen Therapie gar nicht vergütet wird oder gar nicht bezahlt wird. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Ja, das ist auch so ein Widerspruch. Aber ich sehe das auch so, dass das nicht klar ist, was da rauskommt. Ich weiß auch nicht, ob der Outcome wirklich noch so gut ist von den GLP-1, wenn man das über die Bevölkerung ausschüttet. Das denke ich auch, dass das andere Outcome-Daten wären als in diesen Studien zum Beispiel. Aber wenn sie, die sind doch auch nebenwirkungsarm, oder habe ich das mit...
Also die sind nebenwirkungsarm, das muss man sagen. Und wir freuen uns auch, dass es die gibt, weil es einfach die Wahrscheinlichkeit von unzähligen von Patientinnen gibt, eine effiziente Therapie zu bekommen, oder? Und sie sind besser als alles, was wir bis jetzt hatten. Dass die Medikamente nie so gut sind wie unter diesen optimalen Studienbedingungen der randomisierten Studie mit 5000 Leuten, wo dann unzählige Firmenvertreter vorbeikommen und sicherstellen, dass du dein Medikament auch tatsächlich genommen hast. Das kennen wir von anderen Medikamenten auch. Trotzdem ist es immer noch das Beste, was es gibt. Aber auch die Kosten-Nutzen-Frage oder die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Behandlung kann man ja im Kontext von der bariatrischen Chirurgie, das darf man dann schon auch nochmal abwägen. Also wenn man der Krankenversicherung finanzielle Überlegungen unterstellt, Kosten zu sparen, weil man das eine oder andere nicht macht, dann ist vielleicht die medikamentöse Therapie auf den ersten Blick eine vernünftige Wahl. Daten zur wirtschaftlichen Nützbarkeit gibt es nur für die bariatrische Chirurgie, die gibt es für die Medikamente bei den aktuellen Preisen nicht. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie aktuell wirtschaftlich tatsächlich sinnvoll sind. Und das alles, diese ganze Diskussion, ohne das Fass jetzt wirklich aufzumachen, natürlich unter dem Deckmantel, dass diese Diskussion der Wirtschaftlichkeit bis zu einem gewissen Grad für manche Therapien eigentlich gar nicht geführt werden sollte. Oder weil es viel zu viele Behandlungen gibt, die wir als Solidargemeinschaft einfach für unsere Mitglieder finanzieren sollten, egal ob wir draufzahlen oder nicht, weil es einfach unsere Aufgabe als Solidargemeinschaft ist, das zu tun.
Ja, trotzdem haben wir aber, da muss ich immer kurz nochmal challengen, trotzdem haben wir natürlich auch die Verantwortung an der Wirtschaftlichkeit und bei einer Erkrankung, bei der die Inzidenz so hoch ist wie bei der Adipositas, da kommen wir auch als Mediziner und Therapeuten nicht umhin, auch zumindest den einen oder anderen ökonomischen Gedanken zu haben. Und dann kommen wir nämlich automatisch auch in die Diskussion Triagierung. Also wem geben wir welche Therapie in welcher Schwere einer Krankheitsausprägung?
Grüße gehen raus an Tanja Krones.
Ja. Tanja von der Rechen.
In Deutschland ist im Moment die bariatrische Chirurgie das günstigere. Das ist so. Also bei uns kostet eine Magen-Bypass-Operation nur in Anführungsstrichen 7.000 Euro. Das sind ja nur 18, 19, 20 Monate Wegovy. Ja, also im Moment ist es günstiger. Andererseits haben wir eben auch den Grundsatz ambulant vor stationär. Und den sehe ich, der ist erstmal wirtschaftlich von der Wirtschaftlichkeitserwägung abgekoppelt. Also nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, ambulant vor stationär. Und der wird im Moment etwas untergraben, dadurch, dass man sagt, wir geben es den Patienten nicht. Aber ich sehe das genauso. Im Moment ist die bariatrische Chirurgie noch die günstigere Lösung.
Mhm. Und die effektivere.
Kommt drauf an, bei welchem BMI. Also ich denke, dass die unter 40, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, ich als Nicht-Arzt, also ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann die BMI kleiner 40 Patienten nicht mehr operieren muss. Und das sage ich jetzt auch schon meinen Krankenhausmandanten, wenn die mich fragen, wir haben hier einen BMI 38, kein Diabetes und so, kriegst du das später durch bei Gericht, dann sage ich, oh, lieber nicht.
Vielleicht da gibt's ja aus der medizinischen Community auch Bewegungen, muss man sagen, dass man, also das Festkoppeln am BMI wäre wahrscheinlich nicht so sinnvoll, aber wir unterscheiden ja mittlerweile auch zwischen klinischer und präklinischer Adipositas, oder? Also nur das Vorhandensein von übermäßigem Fettgewebe qualifiziert noch nicht notwendigerweise für eine Therapie. Erst das Manifestieren einer klinischen Adipositas mit Organversagen oder Organfunktionsbeeinträchtigung. Das ist so der internationale Duktus, ja. Und da in die Richtung wird es auch gehen und das macht ja auch Sinn.
Tim, kannst du für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer irgendeine Prognose abgeben, wie es mit den Medikamenten und der Kostenübernahme in Deutschland weitergehen wird? So zeitmäßig? Ist sowas realistisch, dass wir sagen, in 2026 wird in größerem Umfang Wegovy von der Krankenversicherung bezahlt, zumindest für einen überschaubaren Zeitraum? Also
zeitlich traue ich mir das nicht zu in Zeiten von Krieg und Aufrüstung und was weiß ich nicht alles. Aber ich denke, es wird eine Versorgung geben, die nicht die Zulassungsversorgung ist, also ab BMI 27 mit Begleiterkrankung, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man das so ähnlich macht wie früher bei der bariatrischen Chirurgie, dass man sagt, du musst BMI 35 haben, du musst eine Begleiterkrankung haben und du musst irgendwie einen bestimmten
frustrane Therapien durchlaufen haben. So ähnliches Konzept wie früher bei der bariatrischen Chirurgie. Und da kommt keiner mehr vorbei. Also spätestens, wenn man den kardiologischen Benefit, also die sogenannte kardioprotektive Wirkung der GLP-1 noch mit einpreist, ist dieses Medikament oder diese Medikamentenfamilie so mächtig, dass da auch die Politik nicht vorbeikommt. Und erstens mal fällt der Patentschutz mittelfristig weg. Und zweitens kann man es ja auch, die Preise auch verhandeln. Also in England hat ja auch NHS mit Novo Nordisk das einfach ausverhandelt. Ja, kostet ein Drittel wie bei uns. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Das ist wie immer so in der Politik, wenn das irgendeiner mal auf seinem Schreibtisch hat, irgendein Staatssekretär, der sich damit profilieren will und der dann ein bisschen Alarm macht, dann kann das auch mal ganz schnell gehen. Und dann kann das auch noch in dieser Legislatur noch passieren. Ich bin optimistisch, absolut. Ich bin optimistisch, dass das als ein Baustein kommen wird und auch die Patienten damit versorgt werden.
Tim, wir danken dir. Also ich muss dir persönlich danken. Du hast es geschafft, dass die Zeit im Fluge dahin gegangen ist. Also das war sehr interessant und ich habe bei einem juristischen Thema fast eine Stunde lang gespannt zugehört, daran, dass meine Frau, die auch Juristin ist, in den letzten 18 Jahren unserer Ehe komplett verzweifelt. Da schalte ich nämlich schon nach 2 Minuten ab, wenn die Vokabeln benutzt, die ich nicht verstehe. Also toll. Danke auch für dein Engagement in dieser Sache. Ist ein wichtiges Thema für uns sowieso. Und ich bin gespannt, was du in den nächsten Jahren noch erreichen wirst und zu berichten hast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Ich glaube, in den USA sagt man "Thanks for having me".
Ja. Thanks for being part of the game.
Danke. Schönen Gruß nach Frankfurt. Ciao.
Danke. Vielen Dank.
Ade. Tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.